Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet: Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Doch vorher hören Sie noch ein Orgelstück von Peter van Worden. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ja, das Thema, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, gelesen wurde der Text 1. Korinther 14, Vers 33. Da habe ich also dieses Thema entlehnt, da steht es ja wörtlich, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Vielleicht ganz kurz den Zusammenhang dieses Textes. Paulus spricht da über eine feste Ordnung für prophetische Redner. Es gibt Ordnungen, auch in der Gemeinde, ich komme nachher noch darauf zurück. Er sagt es so, jetzt lese ich den Text vollständig, 1. Korinther 14, 31 bis 33. Er sagt, ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Es geht hier offensichtlich um straffe Regeln, die Paulus für solche aufstellt, die prophetisch reden möchten. Die Brüder sollten also nicht einfach so in undisziplinierter Weise sprechen, sondern entsprechend klaren Richtlinien. Auch das Reden in fremden Sprachen, das wird in den vorhergehenden Versen sehr ausführlich behandelt. Das war damals das Mittel, wodurch Gott geehrt wurde. Auch dieses Reden musste in Disziplin geschehen. Das können Sie alles nachlesen, 1. Korinther 14. Aber nicht nur hier wird über Ordnung gesprochen in der Gemeinde Gottes. Es gibt in der ganzen Bibel Anweisungen zur Ausübung eines geordneten Lebens in der Gemeinde Gottes, Altes und Neues Testament. Es werden viele Ordnungen verkündigt und wir tun wohl daran, sie zu lesen und uns daran zu halten. Warum so viele Verordnungen in Bezug auf das Gemeindeleben? Weil es in keinem Fall so sein durfte, dass an dem Ort, wo der wahre Gottesfriede vermittelt werden sollte, dass da Unordnung und Unfrieden entstehen würde. Deshalb gibt es eine Gemeindeordnung oder sogar Gemeindezucht. Ja? Dass alles in der Ordnung geschehe. Das sagt ja Paulus in 1. Korinther 14, Vers 40. Hier sagt er so ganz allgemein, alles soll unter euch ehrbar und ordentlich zugehen. Also eine Gemeinde hat straffe Richtlinien. Daran muss man sich halten. Es soll alles zur Ehre des Herrn sein. Im Gottesdienst sollen gewisse sittliche Ordnungen gehandhabt werden, erklärt Paulus. Das ist 1. Korinther Kapitel 11. Oder zum Beispiel beim Brotbrechen. Da muss man sich an einer gegebenen Ordnung halten, ihr sich unterstellen. Die Bibel gibt da klare Anweisungen. Man kann nicht einfach so aufs Geratewohl Brotbrechen, Abendmahl feiern. Das fängt schon an beim gesäuerten Brot und beim Wein. Kein Weißbrot und Traubensaft, das gehört alles zur Ordnung des Abendmahls. Mit den Geistesgaben sollte auch nach göttlicher Ordnung verfahren werden. Das können Sie alles nachlesen. 1. Korinther 12. Das sind alles Gottesdienstordnungen, die wir nicht verletzen dürfen. Paulus erklärt es so: Es muss Ordnung sein in eurer Gemeinde, damit Außenstehende keinen Anstoß bekommen. Also, dass wir keinen Anstoß erregen, so muss ich es sagen. Dass die nicht sagen, was ist denn das hier für ein Club? Das ist ja alles durcheinander. Nein, sagt er, habt Ordnung in allem, was ihr tut. Im Gottesdienst, im Brotbrechen, sogar für das Beten gibt es Gemeindeordnungen. Alles ist geschrieben im Worte Gottes. Auch im Alten Testament gab es eine Ordnung für die Priester und ihren Dienst. Er wurde ausführlich geregelt. Auch in der Schöpfung, das möchte ich auch kurz erwähnen, können wir nur staunen in der Schöpfung, wie Gott, der Schöpfer, hier seine ganze Arbeit einer genauen Ordnung unterstellte. Hier leuchtet unser Thema besonders hervor. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Aus dem anfänglichen Wüst und Leer der Erde, 1. Mose 1, Vers 2, wurde schlussendlich, weil Gott verschiedene Ordnungen setzte, eine geordnete Schöpfung, die sehr gut war. 1. Mose 1, Vers 31. So setzte Gott, der Herr, zum Beispiel Ordnungen der Zeiten. Damit fing es an. Tag und Nacht. Es werde Licht. Er setzte Ordnungen unter den Wassern, Ordnungen unter den Gestirnen, Ordnungen unter den Lebewesen. Kurz gesagt, er schuf eine fantastische Schöpfungsordnung. Schon auf den ersten Seiten der Bibel eine klare, straffe Ordnung. Gott hat nicht einfach so, mir, dir, nichts, da irgendwas geschaffen. Nein, nein, da steckt eine Ordnung dahinter. Und Gott ging noch weiter, später, weil in dieser Welt Unordnung, Unfriede, Mord und Totschlag herrschen würde. Nach dem Sündenfall setzte Gott dann auch die Ordnung der Obrigkeit ein. Die Obrigkeit, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es ist eine Ordnung von Gott eingesetzt. Und Paulus formuliert es so, sie ist Gottes Dienerin und Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Also wenn sie zu schnell fahren und sie kriegen eine Buße. Schimpfen Sie nicht mit den Polizisten. Er macht das im Auftrag des Herrn, wenn man das ganz weit spannt. Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. In allen Handlungen des Herrn, seiner ganzen Schöpfungsarbeit, seinem Wirken in der Gemeinde Gottes, neutestamentlich, alttestamentlich, sehen wir eine exakte Ordnung, über die wir nur staunen können. Also das ganz allgemein, ja. Die Bibel spricht über Ordnung. Erste Seite der Bibel, bis am Schluss, immer eine gewisse Ordnung. Die Gemeinde ist Ordnungen unterworfen. Glauben Sie es mir. Und Sie, Ihr persönliches Leben, Sie sind bestimmten Ordnungen unterworfen, an die wir uns halten müssen. Ich will dann nachher einige nennen. Ja, jetzt zum Mensch. Aber jetzt gesprochen über Gott. Ein Gott der Ordnung, ja? Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, der Ordnung. Jetzt zum Mensch. Im Gegensatz zum Herrn ist der Mensch eher ein unordentliches, chaotisches Wesen. Also, das trifft vielleicht nicht auf alle zu. Es gibt vielleicht hier sehr, sehr, sehr ordnungsliebende Menschen. Aber im Allgemeinen sind wir Chaoten. Wir müssen uns zwar alle im Alltag Ordnungen unterwerfen, das ist einfach so, aber das geschieht manchmal widerwillig. Eben, weil Ordnung dem menschlichen Charakter mehr oder weniger widerspricht. Nicht bei allen, ja. Die Charaktere sind sowieso verschieden. Aber der Mensch, bis heute versucht er durch Ausflüchte seiner Unordnung einen positiven Anstrich zu verpassen. Künstlerische Unordnung und solche Sachen. Haben Sie auch schon gehört? Ich habe kürzlich ein Schild gelesen, das sollte natürlich humoristisch gemeint sein, das ist auch humoristisch, aber im tiefsten Grunde ist es eine Entschuldigung für eine bestehende Unordnung. Ich lese euch das ganz kurz vor. Achtung, Achtung, bei Betreten dieses Raumes beachten Sie bitte, dass es sich hier bei der hier herrschenden Unordnung nicht um eine Unordnung im herkömmlichen Sinne handelt, sondern um ein mit viel Lieb und Sachverstand arrangiertes kreatives Chaos, das die hier arbeitenden Menschen zu ihrer Inspiration benötigen. Bitte bringen Sie kein Detail des nahezu perfekten Arrangements durcheinander. Vielen Dank. Fand ich sehr bezeichnend, habe ich mir dann rausgeschrieben, habe ich zufällig entdeckt. Der Mensch versucht es zu überdünchen. Humorvoll, aber er ist ein Chaot. Der Mensch ist ein Chaot. Sehen Sie doch, Gott schafft Himmel und Erde. Er schafft das Paradies. Er schafft den Menschen. Eine wunderbare Ordnung. Und jetzt kommt die Sünde, die erste Sünde. Und von diesem Moment an Chaos, Durcheinander. Und bis heute Chaos und Durcheinander. Wir wissen manchmal nicht, was hinten und vorne ist. Selbstverständlich gibt es in Sachen Ordnung gibt es verschiedene Charaktere. Ich sage das noch ganz kurz. Ja. Es fängt an beim Oberchaot. Ist das Deutsch? Ich glaube nicht, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja. Dann folgt der Chaot, danach der halbwegs Ordentliche, dann der Ordentliche, dann kommt der Überordentliche und zum Schluss der pingelige Griesgram. Könnte man so aufzählen, ja? Wo befinden Sie sich? Die Letztgenannten, die Überordentlichen, die Pingeligen, die sind manchmal noch schlimmer als die Chaoten, weil die Chaoten allgemein recht gemütliche Menschen sind. Aber die Pingeligen können sehr gereizt sein. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon erfahren haben, aber das ist einfach so. Ich denke, die Glücklichsten sind diejenigen, die nicht unordentlich sind, aber auch nicht pingelig, sondern so den Mittelweg. So, das jetzt einfach nebenbei, ja. Das ist ja nicht eigentlich die Predigt. Jetzt kommt eben für mich und ich denke für Sie die wichtige Frage. Wie ist es nun mit dem Christen? Sind wir hier alles Christen? Sind wir gläubige, wiedergeborene Menschen? Ja, da stelle ich jetzt Ihnen die Frage, sind Christen ordentlich oder unordentlich? Sind sie Chaoten oder sind sie pingelig? Also ich denke, grundsätzlich gibt es auch unter den Christen keinen Unterschied. Es gibt Unordentliche, es gibt Ordentliche, es gibt Überordentliche und so weiter und so weiter. Aber, und damit komme ich zur Essenz, beim Christen kommt etwas ganz Wichtiges hinzu. Und das müssen Sie sich jetzt merken. Also das, was ich bis jetzt gesagt habe, können Sie vergessen. Was ich jetzt sage, das müssen Sie mitnehmen. Beim Christen kommt etwas Wichtiges hinzu. Und das ist der geistliche Aspekt. Deshalb sage ich uns allen, Sie merken, ich beziehe mich mit ein. Ich sage es nicht Ihnen, ich sage es uns. Ja? Ich sage uns allen Folgendes. Ein Christ sollte deshalb versuchen, wenigstens versuchen, ja, in allen Dingen seines Lebens absolute Ordnung zu haben, weil er ein Christ ist. Wir sprechen über einen Gott der Ordnung. Ja, bitte. Ein Gott der Ordnung sucht auch bei seinen Kindern in allen Bereichen absolute Ordnung. Glauben Sie mir. Wissen Sie, was unser Problem ist? Ich komme darauf zu sprechen, ja, aber ich sage schon mal was. Wir leben unter der Gnade, nicht wahr? Wir leben in der Freiheit. Das Gesetz ist weg. Frei in Jesus, ja, ja. Aber wissen Sie, es gibt dennoch Ordnungen. Es gibt dennoch Anweisungen. Es gibt sogar Gebote, die müssen Sie befolgen. Sie können nicht mehr dir nichts tun, was Sie wollen, nur weil Sie frei sind in Jesus. Ein Gott der Ordnung sucht Kinder, sucht bei seinen Kindern Ordnung. Warum? Warum muss ich versuchen, in allen Lebensbereichen alles in bester Ordnung zu haben? Warum muss das ein Bestreben sein? Ja, schauen Sie, ein Christ, vielleicht muss ich Ihnen das ganz neu sagen, ja, und erklären. Ein Christ tut nichts für sich. Alles, was ein Christ tut, was er ist, das tut und ist er für wen? Für Jesus. Und deshalb muss er sich ausstrecken nach absoluter Ordnung in allen Bereichen seines Lebens, auch wenn das nicht immer gelingt, aber er muss es versuchen mit Gottes Hilfe. Für Jesus Christus nur das Beste, das Höchste. Gib doch ein Andachtsbuch von Oswald Chambers. Mein Bestes für sein Höchstes. Kennen Sie das? Mein Bestes für sein Höchstes. Jesus Christus, das A und das O. Wenn Sie Christ sind, wenn Sie gläubig sind, wenn Sie wiedergeboren sind, dann ist Ihr Leben einer Autorität unterstellt. Welcher? Jesus Christus allein und dem Vater im Himmel. Ja, noch mehr. Wir leben eigentlich nur, weil es ihn gibt, Jesus. Gäbe es ihn nicht, wäre unser Leben gegenstandslos. Deshalb sagt Paulus, unser Keiner lebt sich selber, unser Keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Römer 14, 8, Vers 8, ja. Und weil das so ist, ist alles weitere unseres Lebens, was wir tun, was wir nicht tun, was wir sagen, was wir nicht sagen, was wir denken oder nicht denken, was wir fühlen oder nicht fühlen, alles ist einzig und alleine Jesus Christus unterworfen. Alles. Ihm unterordnet. Und deshalb sollten unsere ganzen sämtlichen Lebensbereiche von A bis Z, die sollten einer gewissen Ordnung gemäß, sollten die vonstatten gehen. Das heißt, dass wir entsprechend dem leben, was wir sind, nämlich Kinder Gottes, und wir leben nur noch zur Ehre des Herrn Jesus Christus. Das muss Auswirkungen haben auf alle Bereiche ihres Lebens, auf alle Ordnungen des Lebens. Deshalb heißt es in Kolosser 3, Vers 17, alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen Jesu Christi und dankt Gott durch ihn. Das heißt, alles von A bis Z, es hat zu tun nur mit Jesus. Und jetzt kommen Details, ja? Was bedeutet das alles? Alles ist ihm unterworfen. Alles, was ich tue im Namen des Herrn Jesus, was bedeutet das? Ja, jetzt kommt das Praktische. Dieses alles hat zum Beispiel zu tun mit den Ordnungen des Leibes, ihr Körper. Manche treiben Raubbau an ihrem Körper. Manche essen zu viel, manche zu wenig. Manche treiben zu viel Sport, manche zu wenig. Alles diese Dinge, man muss hier, ob sie es glauben oder nicht, um Jesu willen, muss man auch hier eine Balance finden. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid teuer erkauft. Und was kommt jetzt? Darum preiset Gott mit eurem Leibe. Kennen Sie dieses Wort? Mit ihrem Leibe. 1. Korinther 6, Vers 20. Etwas weiteres, was dem unterworfen ist, Jesus, eine Ordnung in ihrem Leben, das ist Essen und Trinken. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Essen und Trinken, wir tun es zur Ehre Gottes. Daran sollten wir denken, das ist eine Ordnung. Oder haben Sie besondere Gepflogenheiten? Ja, der Paulus sagt es so, der eine hält einen Tag speziell, ja? Der andere hält einen Tag nicht speziell. Der eine feiert ein Fest, der andere feiert es nicht. Es gibt hier sicher Leute, die feiern keine Geburtstage, weil sie denken, es ist nicht gut, ich weiß es. Andere feiern Geburtstage, weil sie dem Herrn danken. Was sagt jetzt die Bibel über diese Dinge? Ist das eine falsch, das andere richtig? Nein, alles ist richtig, wenn es getan wird. Für Jesus. Ich lese euch das vor. Ja? Römer 14, Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf Jesus, auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Also mit anderen Worten, der eine tut es für Jesus, der andere tut es nicht für Jesus. Ordnungen, also in ihren persönlichen Gepflogenheiten. Ja, und dann noch eine Ordnung. Dieses alles im Unterwerfen hat natürlich sehr zu tun mit dem Dienst, den wir tun. 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand predigt, dass es rede aus Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Also sehen Sie, alle diese Texte sagen dasselbe. Jesus, 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 über allem Jesus. Das ist die Grundordnung. Was Sie auch tun, was Sie auch tun, Jesus Christus. Dieses alles im Unterwerfen, noch eine Ordnung, noch etwas Wichtiges, das hat auch ganz besonders zu tun mit unserem Umgang mit den Menschen in dieser Welt. Sollen wir sie meiden? Natürlich nicht. Wir sollen sie lieben. Paulus sagt den damaligen Sklaven, ja, es gab damals noch wirklich Sklaven, das waren gläubige Sklaven, ja. Er sagt den Sklaven Folgendes: Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Jesus Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also Paulus sagt hier den Sklaven. Er sagt, schaut, ihr müsst euren Herren, die vielleicht nicht bekehrt sind, die vielleicht streng sind. Ihr müsst ihnen dienen, denn hier kommt eine Ordnung. Welche Ordnung? Folgende: Indem ihr ihnen dient, dient ihr wem? Jesus. Ihr dient Gott. Ihr tut es für Gott. Ihr tut es für Jesus. Ihr tut es nicht in erster Linie für die Herren, für ihre Meister. Ihr tut es für den Herrn. Das ist eine Ordnung. Also, alles in allem ist Jesus Christus unterworfen. Alles. Was wir auch tun, wo wir auch sind, ob wir essen oder trinken, alles hat zu tun mit Jesus. Das ist eine Ordnung. Und deshalb das Beste, mein Höchstes für ihn. Wenn wir also das, was wir tun, entsprechend den gegebenen Ordnungen verrichten, dann geschieht das in erster Linie für Jesus Christus. Wenn wir in allen Dingen und Belangen unseres Lebens Ordnung und Disziplin haben, dann tun wir das für ihn, unseren Heiland. Und deshalb sollte jeder Christ, weil er ein Christ ist, selbstredend in allen Gebieten seines Lebens Ordnung haben. Ist das klar? Sind Sie um Jesu Willen, nicht für sich selber, ja, in allen Gebieten Ihres Lebens ein ordentlicher Mensch? Sind Sie das? Oder herrscht in diesem Sinne viel Dunkelheit in Ihrem Leben? Ich habe mal gehört, das ist jetzt etwas ganz Praktisches, fast extrem, was ich jetzt sage. Frau Dr. Wasserzug soll einmal ihren Bibelschülern in der Bibelschule Beatenberg erklärt haben, so wie es in euren Schubladen aussieht, sieht es auch in euren Herzen aus. Ja, das ist natürlich schön gesagt, aber ein bisschen extrem. Und dann hat diese gute Frau, wer sie kennt oder gekannt hat, der weiß, es war eine dominante, gesegnete Magd des Herrn, aber sie war streng. Und dann hat diese Frau Dr. Wasserzug aufgrund dieser Aussage eben die Schublade und das Herz, hat sie von Zeit zu Zeit unangemeldet Stichproben gemacht. Hei, hei, hei. Das wollen wir doch alle nicht, oder? soll mir doch keiner in meine Schubladen schauen. Ja, das Beispiel ist etwas extrem. Aber Sie sollten einfach Folgendes bedenken. Das ist meine Botschaft. Da, wo wir in unserem Leben geordnete Verhältnisse haben, auch wo die Menschen das nicht sehen, ja, da haben wir diese für was? Für wen? Für Jesus. Und da, wo keine geordneten Verhältnisse sind, da berührt es auch Jesus. Dass wir nicht bei Schubladen stehen bleiben, versteht sich von selbst. Aber Sie müssen sich die Frage stellen, gibt es Dinge in meinem Leben, von denen ich weiß, sie sind nicht geordnet? Sie sind nicht geordnet. Gibt es Dinge, die ich lieber nicht der Öffentlichkeit zur Schau stellen möchte, die ich tief im Herzen trage? Unser Leben muss durch und durch in allen Bereichen transparent sein. So transparent, und das sagt die Bibel, dass die Kinder dieser Welt, dass ihnen der Wind aus den Segeln genommen wird, dass sie nicht sagen können, was Jesus die Ehre nehmen könnte in unserem Leben. Und das ist sehr wichtig. Wir werden nicht umsonst ermahnt. Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Ja? Das ist die Welt. Transparent muss unser Leben sein. In Ordnung muss alles sein. Ist Ihre Steuererklärung in Ordnung? Ja, das fällt mir jetzt einfach so ein. Bei einem Christen müssen die Dinge in Ordnung sein. Thessalonische Brief, ja, auch noch so ein Wort, wegen denen, die draußen sind. Setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, das wird also an Gläubige gesagt, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind. Transparenz muss da sein. Wir müssen ein Zeugnis sein. Ordnungen müssen wir befolgen. Warum? Um Jesu willen. Und dass die draußen das sehen und dass ihnen der Wind aus den Segeln genommen wird. Und nicht umsonst wird von uns Ältesten gefordert. 1. Timotheus 3, Vers 7. Ein Ältester muss auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind. Auch hier wieder. Transparenz nach außen. Wie ist mein Zeugnis? Ich muss Ordnungen befolgen. Als Ältesten muss ich Ordnungen befolgen. Als Gemeindeglied müssen Sie Ordnungen befolgen. Und als ganz normaler Christ müssen Sie Ordnungen befolgen. Alles ist ihm unterworfen. Den Ordnungen des Herrn. Unser Leib, unser Essen und Trinken. Das, was wir tun. Alles. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Vor einigen Jahren kam ein staatlicher Prüfer von irgendeinem Amt, ein Finanzamt natürlich, in Deutschland kam die Buchhaltung des Deutschen Vereins kontrollieren, also des Mitternachtsruhvereins. Und dann hat er gesagt, er war ganz lange am Suchen, ja, er war am Suchen und am Blättern, und dann hat er gesagt, in eurer Buchhaltung ist alles so transparent aufgelistet, dass man nichts übersehen kann. Er hat es sogar so gesagt, selbe Schuld, dass ich so lange gucke, ja, ihr habt das so schön hingeschrieben, da muss man ja schauen. Das war natürlich ein Lob für die Buchhaltung, aber das war kein Lob für die Buchhaltung in erster Linie. Das war ein Lob für Jesus. Denn warum gibt man sich Mühe, als Missionswerk eine transparente Buchhaltung zu führen? Gewissenhaft. Damit die Welt sieht, die arbeiten nach einer gewissen Ordnung. Stellt euch vor, das Finanzamt muss sagen oder irgendein weltlicher Beamter muss uns Gläubigen sagen, ihr habt ein Chaos, schämt euch. Aber wie schön, wenn die sagen müssen, bei euch ist alles in bester Ordnung. Dann sagen wir, Herr, das hast du getan und das ist unser Zeugnis, das wir dir zurückgeben. Dein Name soll geehrt werden. Ich frage Sie jetzt noch einmal, haben Sie Ordnung in Ihrem Leben? Können Sie von ganzem Herzen bezeugen, ich brauche nichts zu verbergen vor den Augen des Herrn? jetzt werde ich so einige kleine Dinge erwähnen, die im Grunde genommen Unordnungen sind. Unordnung ist im Leben von Gläubigen, wo wir das aber nicht unbedingt sehen. Und einige leben in diesen Dingen, als ob nichts geschehen wäre. Wenn ich das jetzt nenne, tue ich das mit dem Risiko, dass Sie sagen nachher, der hat jetzt etwas gesagt über Pingelige. Aber das ist einer, der ist pingelig. Könnte es vielleicht den Eindruck erwecken, ja? Aber das ist jetzt ein Risiko, das gehe ich jetzt ein, ja? Es ist leider so, dass manche Christen in gewissen Dingen sehr gedankenlos, verzeiht jetzt den Ausdruck, den ich jetzt brauche, fast schlampig sind. Also bleiben wir mal bei gedankenlos. Um es anders zu sagen, gewisse Christen nehmen bestimmte Dinge so leicht, ohne zu merken, dass es Dinge sind, die nicht den Ordnungen des Herrn entsprechen. Sie nehmen diese Dinge so leicht, dass sie darin leben und nicht erfassen, dass das letztendlich Sünde ist. Da müssen wir uns jetzt einfach mal die Frage stellen, wie das bei uns aussieht. Es gibt in Holland einen Spruch, der lautet so: Falschmut gönne. Im Deutschen klingt das nicht so geschliffen. Übersetzt bedeuten diese Worte in etwa: War ein Fehler, muss möglich sein, ja? Oder schwamm darüber, ja? Oder war eine Kleinigkeit, Ehren ist menschlich und so weiter, ja? In Holland wird das sehr oft gebraucht, auch von Christen, ja? Wenn irgendetwas schiefgegangen ist. Dabei wird im Holländischen das Wort Fehler wird verniedlicht. Also, sie sprechen nicht über einen Fehler, sondern über ein, das gibt es ja im Deutschen nicht, Fehlerlein. Fehler in Holländisch Fault. Fautsche, das ist Verniedlichung. Ein Fehlerlein, ein kleines. Ah, muss doch möglich sein. Komm, schwamm drüber. Vergiss es. Okay, das ist ein Spruch, der ist im Volksmund entstanden und der Spruch hat keine Tiefe, das ist klar. Aber wir müssen uns fragen als Christen, ob wir nicht von Zeit zu Zeit danach leben, nach diesem Motto. Ich denke, wenn es geschieht, dann vielleicht mehr unbewusst als bewusst. Aber Tatsache ist, und bitte, das soll sich jeder selber prüfen, dass wir Christen in unserem Leben manchmal Dinge bagatellisieren, die in Gottes Augen keine Bagatellen sind. Nein, nein, im Gegenteil, es gibt da Ordnungen. Es gibt bestimmte Ordnungen für Dinge, die wir Bagatellen nennen. Und wir leben in diesen Dingen. War ein Fehler, komm. Vergiss es. Nein, sagt Gott, ich habe da Ordnung, eine Ordnung geschaffen für diesen Fall. Ich denke, viele von uns kennen das Wort von den Füchsen, ja? Im Hohelied. Dort steht nicht geschrieben, fangt uns die Füchse, die die Weinberge verderben, sondern, ich zitiere jetzt wörtlich Hohelied 2, Vers 15, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Die kleinen Füchse. Selbstverständlich, es gibt im Alltag Bagatellen, über die man nicht weiterreden soll. Das ist ja das andere Extrem. Das können Christen auch, ja. Man beschäftigt sich stundenlang mit etwas, was eigentlich vorbei ist. Da muss man unterscheiden. Aber es gibt auch Dinge im Leben von Christen, die wir widerrechtlich mit einer Handbewegung wegtun. Ach, ist doch nicht so schlimm. Schaut man nämlich genauer hin, so handelt es sich um nichts anderes als um Dinge, die gewissen Ordnungen des Herrn widersprechen. Jetzt gebe ich euch ein Beispiel. Ja? Man könnte ja sicher manches sagen, aber das mache ich nicht, auch nur schon wegen der Zeit. Ein Beispiel, ja? Jetzt werde ich ein bisschen pingelig. Epheser 4, Vers 29 und Epheser 5, Vers 4. Also ich lese zwei Verse. Zuerst Epheser 4, 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Kennen Sie dieses Wort? Und dann Epheser 5, Vers 4. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Ja, das sind doch klare biblische Aussagen und sie sind gerichtet an gläubige Christen. Jetzt, wenn man diese Worte, oder sagen wir so, diese göttliche Ordnung, es ist eine Ordnung, wenn wir diese Ordnung im Lichte sehen von so manchem Wortschatz, den Christen sich mittlerweile angeeignet haben, dann kann man nur staunen. Kann man nur staunen. Da werden auch durch Christen, ich sage es jetzt so, wie es ist, ja, da werden auch durch Christen Dinge in den Mund genommen, die andere Menschen nicht einmal in die Hand nehmen, geschweige denn berühren würden. Warum wird auch unter Christen leichtfertig ein solcher Wortschatz benutzt? Und es geschieht. Warum? Ach, man hat es irgendwann mal getan. Man hat es sich erlaubt. Dann hat man es wieder getan, dann wieder. Und mittlerweile hat sich das irgendwie normalisiert. Es gehört zum täglichen Wortschatz. Man sagt diese Worte einfach. Damit verstoßen wir wieder eine Ordnung des Herrn, die Paulus uns ganz klar überliefert hier im Epheserbrief. Kein loses, faules Geschwätz, keine schandbare Reden und so weiter. Und ich denke, heute lebt mancher Christ in diesem undisziplinierten Verhalten und er versündigt sich wieder bestimmte Ordnungen des Herrn. Ich gebe euch das einfach als Beispiel, ja? Als Beispiel, wie ernst das alles ist. Ordnungen sind da für unser persönliches Leben, auch in den kleinen, praktischen Dingen des Lebens. Es gibt Ordnungen und der Heilige Geist will euch da hineinführen, immer mehr. Denn, was ich am Anfang gesagt habe, sage ich noch einmal, für Jesus nur das Beste. Es könnte jetzt sein, wenn man solche Christen auf diese Dinge anspricht, dass sie dann so mit einer Handbewegung sagen, ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Es gibt doch viel Größeres. Wir leben doch alle unter der Gnade. Haben Sie das auch schon gehört? Wir leben doch unter der Gnade. Mach doch nicht aus einer Mücke ein Elefant. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist sehr gefährlich. Wenn Sie in diesem Fahrwasser sind, bitten Sie Gott, dass Sie rauskommen. Vor diesem falschen Verständnis der Gnade hat Paulus sehr klar gewarnt. Galater 5, Vers 13. Ihr Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Jawohl, frei in Christus. Aber, da geht es weiter. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Petrus spricht über dasselbe Thema. Er spricht über die Freien, die jedoch die Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit missbrauchen dürfen. 1. Petrus 2, Vers 16. Also, ich bitte Sie einfach, überlegen Sie sich dieses Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, ja? Es gibt mehrere. Zum Beispiel, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, der Zeit halber, aber den Hang zu übertreiben oder untertreiben haben viele Christen. Wir leben einfach darin. Wir tun es. Wir verschönern Sachen, wenn es uns gut passt. Wir nehmen etwas weg, wenn es uns gut passt. Machen wir fast automatisch. Wir handeln hier wieder eine Ordnung des Herrn. Denn im Grunde genommen ist beides die Unwahrheit. Verstehen Sie? Aber mehr will ich darüber nicht sagen, dass wir keine Zeit verlieren. Denken Sie darüber nach, in Ihrem Leben, in meinem Leben, es gibt Ordnungen Gottes, die müssen wir befolgen. Denn in den Augen des Herrn sind sie Sünde. Ja, noch eine andere Art, wie eine Ordnung Gottes einfach missachtet wird. Ich lese euch ein Wort aus dem Propheten Malachi. Malachi 1, Vers 7 bis 8. Ihr bringt auf meinem Altar verunreinigte Opferspeise dar. Da fragt ihr noch, wieso haben wir sie verunreinigt? Dadurch, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Und jetzt kommt es. Wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist das etwa nichts Schlimmes. Wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, ist das nichts Schlimmes. Und jetzt sagt Gott der Herr, bringe dergleichen doch einmal deinem Statthalter. Wird er Freude haben und dir seine Gunst zuwenden, spricht Gott der Herr. Also um auf den Punkt zu kommen, Israel behandelte zur Zeit Malachis ihren Statthalter besser als ihren Gott. Das heißt, sie haben Gott anders taxiert. Ja? Das klingt sehr negativ, aber das ist so. Der Statthalter stand weiter oben als der Herr. Mit dem Herr haben sie Dinge getan, die sie mit dem Statthalter nicht getan hätten. Und Gott sagt es ihnen auch, wagt es doch einmal eurem Statthalter ein Opfertier zu geben, wie ihr es mir zumutet, ein blindes, krankes und so weiter und so weiter. Dieses Drama wiederholt sich bis heute, weil Christen sich Dinge in Bezug auf ihren Herrn erlauben, die sie sich sonst nicht erlauben würden. Man tut Dinge, die betreffen Gott. Dieselben Dinge täte man nicht. Es würde zum Beispiel, sagen wir, den Bundespräsidenten betreffen. Darf ich Sie etwas fragen? Ja? Nehmen wir an, Sie müssen morgen Nachmittag Punkt 15.15 Uhr bei einer sehr bekannten, hochgestellten Persönlichkeit vorsprechen. Morgen Nachmittag 15.15 Uhr. Stadt bekannt, sehr wichtig, geht um alles oder nichts. Was werden Sie morgen tun, morgen Nachmittag? Was werden Sie tun? Werden Sie versuchen, koste was es wolle, 10 oder 5 oder mindestens 5 Minuten vor der abgemachten Zeit dort anzukommen? Oder werden Sie sich erlauben, 5 oder 10 oder gar eine Viertelstunde zu spät zu kommen? Was werden Sie tun? Die Antwort ist klar. Jeder von uns würde sich voll dafür einsetzen, dass wir mindestens 10 Minuten vor der abgemachten Zeit dort eintreffen, denn es handelt sich ja um einen ganz wichtigen Termin. Keiner von uns würde, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes eintrifft, zu spät kommen. Liebe Geschwister, erlaubt mir jetzt, dass ich etwas sage über unsere Gottesdienste. Gebetsstunden. Wir wissen, dass wir viele Besucher haben, die kommen von sehr weit. Und da kann es wirklich einmal vorkommen, dass jemand es einfach zeitlich nicht schafft. Da haben wir Verständnis. Sie können bei den Autonomen sehen, so einige kommen von sehr weit. Es gibt solche, andere sind das, die, und das geschieht besonders donnerstags, sie kommen direkt von der Arbeit. Auch sie haben manchmal Probleme mit der Zeit. Das ist klar, wir haben Verständnis. Das gibt es alles. Da gibt es natürlich auch viele ältere Geschwister in unserer Gemeinde. Sie sind einfach nicht mehr so flink und schnell wie früher. Es geht einfach nicht mehr so schnell. Und wir haben so Verständnis, wenn es einmal nicht klappt mit der Zeit. Zu guter Letzt gibt es auch noch unverschuldete, unvorhergesehene Ereignisse, wodurch man auch mal zu spät kommen könnte. Aber wenn das nun alles nicht zutrifft, auf uns andere. Warum kommen wir dann trotzdem manchmal zu spät? Können wir uns nicht vornehmen, uns einfach von diesem Sonntag an nach Möglichkeit 5 Minuten vor Beginn einzufinden, damit wir uns sammeln können, uns vorbereiten können. Einfach ein bisschen früher aus dem Haus. Gehen Sie einmal in die Tonhalle in ein Konzert. Zürich, waren Sie schon? 5 Minuten vor Beginn ist der letzte Besucher eingetroffen. Der ganze Saal wartet voller Erwartung auf den Beginn des Konzertes. Können wir das nicht auch so handhaben hier? Können wir das jetzt nicht als Ordnung, einfach als Ordnung des Herrn akzeptieren? Es handelt sich um einen wichtigen Termin, jeden Sonntag, jeden Donnerstag. Es ist ein sehr wichtiger Termin. Auch hier gilt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. So. Zum Schluss möchte ich uns allen noch eine Hilfe mitgeben, damit unsere Nachfolge wirklich geprägt wird von Ordnung und geistlicher Disziplin. Wissen Sie, wie wir das erkennen? Wissen Sie, wie wir Gläubige werden, die wirklich diese gegebenen Ordnungen sehen und auch halten für Jesus, nicht für die Menschen? Wie wir das werden? Es gibt nur eine Antwort: Gottesfurcht. Gottesfurcht. Wer tatsächlich versteht, was biblische Gottesfurcht ist, wer auch bereit ist, in ihr zu leben, sie anzuwenden in seinem Leben. Dessen Leben wird geprägt werden von geistlicher Ordnung. Glauben Sie mir. Gottesfurcht ist der Schlüssel. Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht ist in keinem Fall Angst haben vor Gott, sondern Gottesfurcht hat zu tun mit Ehrfurcht vor dem Allerhöchsten. So sehr die Bibel von der Freiheit redet, ja, die wir in Christus haben, so sehr betont sie auch die einzig richtige Furcht, die Furcht vor Gott oder eben die Ehrfurcht gegenüber dem Allerhöchsten. Denken Sie darüber nach. Furcht und Ehrfurcht fließen immer ineinander. Wer Gott fürchtet, achtet ihn in Ehrfurcht. Und umgekehrt, wer Ehrfurcht vor Gott hat, fürchtet ihn auch, weil er um seine Heiligkeit weiß. Gottesfurcht ist laut der Heiligen Schrift die einzige Klugheit, der erste Schritt auf dem richtigen Weg. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht Gottes wird in der ganzen Bibel erwähnt, auch im Neuen Testament. Zum Beispiel Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten, deinen Namen nicht preisen? Du bist heilig. Gottesfurcht. Wie entsteht Gottesfurcht? Nachdem der Herr vom Berg Sinai gesprochen hatte mit seinem Volk Israel, lesen wir Folgendes. Ich lese euch das vor. 2. Mose 20, 18. Alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Das hat sich ereignet im Moment, als Gott sprach. Er redete, ja. Damals natürlich mit sichtbaren Begleiterscheinungen. Aber es geht hier darum, er redete. Als sie solches sahen, flohen sie, blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören. Lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Gott sprach damals zu Israel, was geschieht? Ganz Israel fällt vor Ehrfurcht auf die Knie. Ich habe mir gedacht, hätten wir mehr diese Ehrfurcht, wäre es so, dass Gott viel ernster zu uns reden könnte. Das würde die Ordnungen in unserem Leben auf den Leuchter stellen. Wir würden sie erkennen, sie halten. Auch die Kleinen, auch diejenigen, die wir weggeschoben haben. Wo ist die Gottesfurcht, die uns überkommt, wenn wir Gottes Stimme hören, wenn wir sein Wort hören? Ich denke, das fehlt heute ein bisschen. Und deshalb, weil Gottesfurcht fehlt, sind manche christliche Ordnungen aus unserem Leben verschwunden. Tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht tun sollten. Unterlassen wir Dinge, die wir nicht unterlassen sollten. Gottesfurcht fehlt. Hebräer 4, Vers 12, ein bekanntes Wort. Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es erscheidet, Seele, Leib, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gottesfurcht zu besitzen, Ehrfurcht zu haben vor dem Wort Gottes bedeutet, dieses zweischneidige Schwert in unserem Leben zuzulassen, damit in uns der Spreu vom Weizen getrennt wird. Und das wiederum führt uns in eine Nachfolge, die von Ordnung und geistlicher Disziplin geprägt ist. Hier haben Sie den Schlüssel, Gottesfurcht. Schauen Sie nach in der Bibel. Was ist Gottesfurcht? Ich habe jetzt einfach einige wenige Stellen genannt, weil ich zum Schluss kommen muss. Aber das ist der Schlüssel. Lasst uns nach der echten Gottesfurcht streben, wodurch unser Leben geprägt sein wird von geistlicher Ordnung. Bitte nehmt das mit. Unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und das bedeutet, er möchte auch keine Unordnung in unserem Leben. Und manches, was wir es heute zugelassen haben, entspricht vielleicht nicht Gottes Ordnungen. Prüfen Sie Ihr Leben. Denken Sie über die Dinge nach, die Sie jetzt einfach bis jetzt so mir dir nichts in Ihrem Leben gelassen haben. Vielleicht sind es Dinge, die gegen die Ordnung des Herrn verstoßen. Ja, wir leben unter der Gnade. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber wir haben es zu tun mit einem heiligen Gott. Ein gerechter Gott und ein Gott der Ordnung. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!